Ich lese uns die Geschichte, die Passionsgeschichte, die Verse, die auch nachher Grundlage mit für die Predigt sind, nach dem Johannesevangelium, Kapitel 19. Der Evangelist Johannes schreibt Folgendes, Kapitel 19, Abvers 13. Diese Worte, die zu Pilatus gesprochen worden waren, verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz hinausführen, den man das Steinpflaster nannte, der auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passionsfestzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden: Seht da, euer König. Doch sie schrien: Weg mit ihm, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen? Fragte Pilatus. Wir haben keinen König, außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Und er gab Pilatus ihren Forderungen nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst hinaus aus der Stadt zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde nun von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und in griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben nun Einspruch. Es darf nicht heißen König der Juden, sondern genauer, so sagten sie zu Pilatus, schreibe: Dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand nun stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. Und so sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, um mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und genau das taten jetzt die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Diese Worte des Pilatus, die er sprach, als er Jesus der johlenden Menge vorstellte in der Mittagssitze des Tages, haben Bedeutung erlangt. Ecce homo, so heißt es, oder je nachdem, wie man es aussprechen will, nach bei den Lateinern, ich habe es so gelernt, seht dieser Mensch. Die unterschiedlichen Bibeln greifen es auf und versuchen, die Spitze zu treffen. Siehe, der Mensch, der Prototyp überhaupt, der Mensch. Seht diesen Menschen. Oder Johannes schreibt es in seinem Evangelium, wir haben es gehört, seht da, euer König, dieser Mensch. Dieses Bild ist in der Geschichte der Kunst immer wieder gemalt worden. Immer wieder haben Künstler versucht, diesen Moment einzufangen und zu malen und etwas von der Botschaft, die in diesen Worten liegt, dem Betrachter zu vermitteln. Seht, da ist der Mensch. Sehet, welch ein Mensch. Immer wieder werden wir aufgefordert, hinzuschauen, nicht wegzuschauen. Und der Künstler, dessen Bild ich heute mit uns anschauen möchte, um einmal darüber nachzudenken, was die Botschaft dieses Tages eben ist, dieser Künstler hat folgendes Bild gemalt. Ecce homo, dieser Moment, seht, dieser Mensch. So ähnlich muss es vielleicht damals ausgesehen haben. Wir haben die Töne und Geräusche jetzt nicht. Aber da wird dieser geschundene Mensch, dieser geschundene Sohn Gottes vor die Menge gestellt, vorgeführt, gezeichnet von der Folter. Ecce homo steht oben, seht, dieser Mensch. Das Bild wurde gemalt von Lovis Corinth in seinem letzten Lebensjahr 1925. Können die nächste Folie nehmen? Einige Daten zu ihm. Hier ist ein Selbstporträt, das er gemalt hat. Nach einem schweren Schlaganfall hatte der Künstler sein Schicksal noch geradezu eine titanische Leistung abgetrotzt. 3 Monate vor seinem Tod entsteht dieses gewaltige Bild, dessen Entwurf Corinth bereits 13 Jahre zuvor anfertigte. Jetzt ist es soweit, dass ich das Bild malen kann, sagte er seiner Frau. Und in seinem Tagebuch schreibt er, ich stehe vor einem großen Bild. Es heißt Ecce homo. Ich will es ausführen. Die Osterzeit hat meine Kräfte erhöht. Ich hänge künstlerisch mit den Geschehnissen der Bibel und ihrer Feiertage zusammen. Nächstes Bild. Noch einmal dieses Gesamtbild. 3 Menschen sehen wir. Pilatus, der römische Gouverneur, von euch aus gesehen zur linken Seite, gekennzeichnet mit einem goldenen Stirnband, das Zeichen seiner Würde, Zeichen seines Amtes, ganz in einem weißen Gewand. Wir erinnern uns, wenn wir die Geschichten kennen, dass er es war, der versuchte, sich die Hände in Unschuld zu waschen. Der versuchte, eine makellose, weiße Weste zu behalten. Und auf der anderen Seite sehen wir den Kommandanten, ein Soldat höheren Ranges, ausgerüstet mit einem Brustharnisch. In der Hand hält er nicht nur den Strick, in dem er Jesus vorführt, sondern auch noch sein Messer, sein Kurzschwert. Und in der Mitte die Gestalt Jesu, der jüdische Wanderprediger. Dieser Mann, der zum Schauspiel wird für die Menge. Die Lichtführung in dem Bild entspricht der Uhrzeit, die wir gehört haben. Es ist mittags um 12, das Licht fällt senkrecht von oben ein. Nächstes Bild. Der Soldat, wenn wir ihn anschauen, ausgerüstet als Machthaber, wild entschlossen in seinen Gesichtszügen erkennen wir eine Entschlossenheit, um jeden Preis ergangene Befehle auszuführen und sie auch durchzusetzen. Er ist wohlgenährt, er ist geschützt, er hat ein feistes, dickes Gesicht, möchten wir sagen. Er guckt entschlossen, vielleicht auch zynisch, vielleicht auch überlegen, wie jemand gucken kann, der um seine Macht und um seine Machtfülle weiß. Der weiß, dass das, was er tut und sagt, durchgesetzt wird, weil er dazu auch die Möglichkeiten hat. Und auf der anderen Seite sehen wir Pilatus. Wir kennen oben noch einmal die Hand, die er Jesus auf die Schulter gelegt hat, mit dem Zeigefinger. Beide Hände, seht da, dieser Mensch. Der Blick, wenn er genau hinschaut in das Gesicht des Pilatus, ist bei weitem nicht so entschlossen. Es ist, wir möchten fast sagen, flackernd. Die Augenbrauen zusammengezogen, schaut er ins Ungewisse. Er ist sich unsicher. Er weiß, dieser Mensch ist unschuldig. Dennoch hat er ihn foltern lassen. Er weiß, dieser Mensch ist unschuldig und er stellt ihn der Masse vor. Er weiß, an und mit diesem Menschen hängt auch sein Schicksal zusammen. Er wird hineingezogen in Geschehnisse, die er selber nicht mehr trotz seines Gouverneurstatus handeln kann. Er kann sie nicht mehr beeinflussen, wie er es gerne möchte. Man hat ihm unter Druck gesetzt. Wenn du jetzt diesen Mann freilässt, entscheidest du dich gegen den Kaiser. Das war zur damaligen Zeit fast ein Todesurteil, wenn man das tat. Er will es allen recht machen. Versucht irgendwie herauszukommen und dabei eine weiße Weste zu behalten. Sich nicht zu verschulden, obwohl er schon schuldig geworden ist. Ecce homo. Nächstes Bild. Welch ein Mensch. Da steht er. Dieser Jesus. Auffällig ist, wie hell, wie leuchtend, fast weiß seine Haut ist. Gezeichnet von der Folter, die Dornenkrone auf dem Haupt, Verwundung im Gesicht, das Blut läuft herunter, die Arme von Geißelungen gezeichnet. Hände gefesselt und doch eigenartig aktiv nach vorne gehalten. Er streckt sie uns entgegen. Statt Zepter hat man ihm einen billigen Rohrstock in die Hand gegeben, vielleicht sogar jenen Stock, mit dem man ihm auch geschlagen hat. Statt Purpur trägt er einen roten Fetzen, vielleicht einen Umhang eines Soldaten, wie eine Schürze. Nichts deutet darauf hin, dass hier ein Würdenträger steht. Seht da, dieser Mensch. So der Titel immer wieder in unterschiedlichen Bildern für die Darstellung des Christus vor der Menge. Und vielleicht ist es ja sogar so, dass wir in diesem Menschen Jesus auch ein Stück Menschheit sehen. Wie viele Menschen in dieser Welt sind gezeichnet vom Leben? Wie viele Menschen in dieser Welt tragen Spuren des Elends, der Gewalt, des Leides, der Willkür anderer, an ihrer Seele, an ihrem Leib, in ihrem Leben. Irgendwie gewinnt dieser Zuspruch, seht da, dieser Mensch, auch so einen doppelten Boden. Als wären damit auch die ganzen anderen Schicksale der Not und des Elends dieser Welt angesprochen, mit hineingenommen. Und so wie Christus an sich die Spuren von Folter und Willkür und Hass und Zynismus trägt, so macht er deutlich, dass er sich mit hineinstellt in diese Welt unter das Elend und die Not. Und dass er gekommen ist, ist nicht nur uns davon zu befreien in einem siegreichen Ritt als Eroberer und König und Held, sondern als einer, der mitleidet, der erfahren hat, was es heißt, in dieser Welt gezeichnet zu werden von Macht, Willkür und Elend. Und noch etwas ist interessant in diesem Bild. Die Arme hängen nicht schlaff herunter. Er streckt sie uns entgegen. Es ist, wie wenn aus dem Bild eine Brücke entsteht. Durch diese angedeutete Geste, die Hände nach vorne zu halten. Und wir entdecken vielleicht auch als Betrachter, dass wir mit unserer Position, so wie es Lovis Corinth gemalt hat, dass wir Teil der Menge sind. Wir sind Betrachter und Zuschauer. Aber so wie damals schauen wir und müssen uns entscheiden. Auch wir sind mit hineingenommen in die Szenerie, ohne dass wir sie uns vielleicht ausgesucht hätten. Unvermittelt stehen wir als Betrachter und Teil der Menge vor diesen drei Gestalten. Und Jesus streckt uns die Hände entgegen mit der Bewegung und der Freiheit, die ihm bleibt, und fordert uns geradezu indirekt damit auf: Und du? Schreist du auch mit? Kreuzige ihn? Und du? Wie siehst du mich? Meine Hände sind gebunden wegen deiner Schuld. Mein Körper ist geschunden wegen deiner Schuld. Du kannst dich nicht davon stehlen. Die ausgestreckten Hände Jesu, diese angedeutete Geste, macht deutlich, dass ich mich auch in diesem Bild und in diesem Geschehen mit positionieren muss, mich entscheiden muss. Nächstes Bild. Hier noch einmal im großen Format das Gesicht des Soldaten. Mundwinkel nach unten gezogen, Unterkinn leicht vorgeschoben. Der Blick fest, entschlossen, aber irgendwie auch unbeteiligt. Er tut seine Pflicht. Er macht, was man von ihm verlangt. Es ist Teil seiner Profession, was er dort durchführt. Er steht hier, weil er Befehl erhalten hat. Vielleicht fühlt er sich ja auch überlegen über all das, was dort geschieht. Vielleicht findet er es lächerlich, dass sich religiöse Führer so ereifern, sich so aufregen können über das Schicksal eines Menschen, wo es doch für ihn als Soldat um ganz andere Themen geht, um die Bewegung von Armeen, von Kriegen, die Niederschlagung von Aufständen. Er hat schon viele Menschen sterben sehen. Er hat schon viele Menschen vielleicht auch in den Tod geschickt. Irgendwie steht er drüber und ist doch Teil von der Geschichte. Und das andere Bild. Das Bild des Pilatus, der versucht, aus der Sache rauszukommen, ohne es zu können. Zweifelnd, flehentlicher Blick, hoffend, dass sich etwas ereignet, was ihn retten könnte. Der Maler selbst hat sich in dem Gesicht in dieses Bild gemalt. Züge von Lovis Corinth sind in diesem Bild erkennbar. Und er macht damit deutlich, dass jeder von uns, er als Maler und Künstler, aber dass jeder von uns in dieser Geschichte und in diesem Bild seinen Platz hat. Wir können nicht sagen, damals und ich heute hier, sondern durch die Geste und durch das Gemälde, das Lovis Corinth geschaffen hat, macht er deutlich, wir sind Teil dieser Geschichte. Und so wie er in dem Gesichtsausdruck nicht weiß, nicht schlüssig weiß, wie es werden wird, so stellt er auch uns in die Entscheidung. Auch wir sind aufgefordert, mit unserer Unsicherheit umzugehen. Versuchen wir mit weißer Weste an Jesus vorbei, um Jesus herum zu kommen? Doch irgendwie in den Himmel, aber nicht mit diesem Jesus. Viele Menschen versuchen ja mit ihrem religiösen Gutsein Gott zu beeindrucken, weil sie es nicht aushalten können mit ihrer humanistischen Gesinnung, dass so ein Kreuzestod eines Menschen, eines Sohnes, des Sohnes Gottes nötig war, um mich zu erlösen. Diese Art der Erlösung wollen wir nicht. Seht da, dieser Mensch, euer König, dein König, mein König. Oder zeigen wir lieber so wie Pilatus mit dem Finger auf diesen Jesus, um auch die Distanz herzustellen, dieser dort. Ich erinnere uns nochmal, wer mit dem Finger auf andere zeigt, zeigt in der Geste immer mit drei Fingern auch auf sich. Und dann ist da dieses Gesicht Jesu. Schmerz, Trauer, geplatzte Lippen. Ein Gesicht gezeichnet vom Terror, von der Willkür, vielleicht auch von der Angst. Und doch, so scheint es, schauen diese Augen nicht nur ins Leere. Sie schauen weiter. Sozusagen durch den Horizont. Sie sehen nicht nur das, was da kommt. Sie flackern und sie sind unsicher, sicherlich auch von Angst, mitbestimmt von dem, was vor ihm liegt noch. Aber er weiß, wozu und wofür er all das auf sich nimmt und tut. Der Schmerz, die Trauer in seinem Gesicht, gerade auch in den Zügen um den Mund herum, macht vielleicht auch deutlich, wie sehr Jesus daran leidet, dass die Menschen nicht verstehen. Ecce homo, seht dieser Mensch. Nächste Folie noch einmal. Da steht er vor uns, eingerahmt von den Haltungen der Mächtigen, die entscheiden über Leben und Tod. Die blanke Macht, die Ordnungsgewalt, der Zynismus der Stärke Dienst nach Vorschrift auf der einen Seite und auf der anderen der Versuch, als Teil der Geschichte eine weiße Weste zu behalten, irgendwie das eigene Leben zu retten. Und dazwischen der, der zwischen die Mahlsteine der Macht geraten ist, der Sohn Gottes, der diese Welt erlösen wird mit seinem Kreuzestod. Wir sind in der Rolle der Zuschauer. Wir sind in der Rolle derer, die in dem Geschehen mit zwischen den Menschen stehen, die nachher schreien werden, kreuzige ihn, weg mit ihm. Es haben nicht alle gerufen. Diese Sätze und diese Ausrufe sind sozusagen entstanden und sind angestimmt worden von den führenden Priestern in Israel, die es hätten wissen müssen. Sie haben die anderen angestachelt und mitgerissen. Viele auch nicht, die eben vielleicht wie Pilatus nicht wussten, was sollen wir tun, wie kommen wir da raus. Und die Geste des Jesus, hier stehe ich vor dir, geschlagen, verspottet, gedemütigt, zur Schau gestellt. Und du, was machst du mit mir und dem, was ich für dich getan habe? Dieses Bild gehört zu den bekanntesten Ecce Homo-Darstellungen. Und Lovis Corinth hat noch ein weiteres Bild gemalt, der rote Christus. Die Szene des Gekreuzigten. Gemalt in wilden, roten Tönen. Christus am Kreuz gestorben. Und das Interessante in der Darstellung und Überlieferung des Evangeliums von Johannes ist, dass in der ganzen Beschreibung von diesem Terror und der Folter, von dem Schmerz und dem Blut und dem Geschrei und den Schmerzen, die dort ausgedrückt und erlebt wurden, dass es dort fast wie in einem Gegensatz heißt, und er neigte sein Haupt und verschied. Er neigte sein Haupt und starb, fast friedlich, wie ein Kontrapunkt zu der Gewalt, die Christus angetan wurde. Selbst am Kreuz, so will Johannes sagen, bleibt Christus der, der das Handeln bestimmt. Bleibt Gott der, der sich das Heft nicht aus der Hand nehmen lässt, sondern auch wenn er sich den Menschen ausliefert, andeutet, dass er weiß, was er tut, für dich und für mich. Und so ist die Botschaft an diesem Tag nicht nur die Botschaft, dass wir anschauen, den, der gekreuzigt wurde und der starb und der für uns litt, sondern die Herausforderung an uns, ob wir das Angebot der Versöhnung, die Einladung zum Leben, die Stellvertreterschaft im Sterben Jesu für unsere Not und unser Elend anerkennen, damit wir selbst Teil seines Weges werden und Menschen berühren mit der Liebe Gottes. Denn so haben wir gehört, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn auf diese Weise für die Welt gab, damit er für uns starb und wir Leben haben. Wir wollen nachher miteinander Abendmahl feiern und uns daran erinnern, dass Jesus das auf sich nahm für uns, damit wir leben können. Und dass er uns von unserer Schuld befreit, damit wir Arme, Hände und Füße und Beine und Herzen frei haben. diese Welt ein Stück mit der Liebe Gottes zu berühren und auf diese Weise einzuladen, den Sohn Gottes als den Retter und Erlöser kennenzulernen, der das für mich tat. Es gibt die Geschichte von Nikolaus Graf von Zinzendorf, der in einer kleinen Kapelle als Handelsreisender vor einem solchen Bild stand, vor einem Kruzifix stand, vor einem geschnitzten, leidenden Christus am Kreuz, und der es in seinem Herzen hörte, dass diese Worte vom Kreuz zu ihm drangen: Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Und das ist auch die Frage heute, ob wir nicht im Anschauen dieses Bildes berührt werden und festmachen und sagen: Herr, das nehme ich an, vertraue dir und danke, dass du diesen Weg für mich gegangen bist. Amen.